des hingebungsvollen Dienstes, also wie wir, diejenigen, die auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes ohne Glauben sind, können mich nicht erreichen, o Bezwinger der Feinde. Folglich kehren sie zum Pfad von Geburt und Tod in der materiellen Welt zurück. Das ist nicht, wie wir hoffen, natürlich. Erläuterung. Die Ungläubigen können den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes nicht erfolgreich ausführen. Das ist die Bedeutung dieses Verses. Glaube wird durch die Gemeinschaft mit Gott Geweihten erwirkt. Bedauernswerte Menschen glauben nicht an Gott, selbst nachdem sie alle Beweise der vedischen Literatur von großen Persönlichkeiten vernommen haben. Sie sind von zögernder Natur und sie sind nicht in der Lage, sich auf die Ebene gefestigten, hingebungsvollen Dienstes zu erheben. Folglich ist Glaube einer der wichtigsten Faktoren für den Fortschritt im Krishna-Bewusstsein. Nach Aussage des Chaitanya Charitamrita ist Glaube die feste Überzeugung, dass man einfach durch Dienst für den höchsten Herrn Sri Krishna die höchste Vollkommenheit erreichen kann. Das ist wirklicher Glaube. Im Srimad Bhagavatam heißt es, Yata taro mula nishe chanena tripyanti tatskanda bujo pashaka prano paharat shayatendriyanam yataiva sarvarhanam achyutecha. Wenn man die Wurzel eines Baumes bewässert, werden alle Äste, Zweige und Blätter zufriedengestellt. Und wenn man den Magen mit Essen versorgt, werden alle Sinne des Körpers zufriedengestellt. In ähnlicher Weise werden alle Halbgötter und alle Lebewesen zufriedengestellt, wenn man sich im transzendentalen Dienst des höchsten Herrn beschäftigt. Wenn man die Bhagavad Gita gelesen hat, sollte man deshalb unverzüglich zur Schlussfolgerung der Bhagavad Gita kommen. Man sollte alle anderen Beschäftigungen aufgeben und den Dienst für den höchsten Herrn Krishna, die Persönlichkeit Gottes, aufnehmen. Glaube bedeutet, von dieser Lebensphilosophie überzeugt zu sein. Die Entwicklung solchen Glaubens ist der Vorgang des Krishna-Bewusstseins. Es gibt drei Gruppen von Krishna-bewussten Menschen. Also zur dritten Gruppe gehören diejenigen, die keinen Glauben haben. Selbst wenn sie nach außen hin im hingebungsvollen Dienst tätig sind, können sie die Stufe höchster Vollkommenheit nicht erreichen. Also das ist die dritte Gruppe. Höchstwahrscheinlich werden sie sich nach einiger Zeit wieder abwenden. Sie mögen zwar im hingebungsvollen Dienst beschäftigt sein, aber weil es ihnen an völliger Überzeugung und festem Glauben mangelt, fällt es ihnen sehr schwer, am Krishna-Bewusstsein festzuhalten. Wir haben bei der Ausübung unserer missionarischen Tätigkeiten die praktische Erfahrung gemacht, dass sich einige Menschen dem Krishna-Bewusstsein mit einem versteckten Motiv zuwenden. Sobald es ihnen wirtschaftlich ein wenig besser geht, geben sie den Vorgang auf und gehen wieder ihre alten Wege nach. Nur durch Glauben kann man im Krishna-Bewusstsein Fortschritt machen. Was die Entwicklung von Glauben betrifft, so gilt jemand, der in den Schriften des hingebungsvollen Dienstes wohlbewandert ist und die Stufe festen Glaubens erreicht hat, als erstklassiger Gottgeweihter. Zur zweiten Gruppe gehören diejenigen, die im Verständnis der Schriften des hingebungsvollen Dienstes nicht sehr fortgeschritten sind, die aber trotzdem von sich aus fest daran glauben, dass Krishna-Bhakti, Dienst zu Krishna, der beste Weg ist und ihn deshalb in gutem Glauben angenommen haben. Sie mögen noch nicht so ein Verständnis haben von den Schriften, aber sind fest davon überzeugt, dass Krishna Bhakti also das Beste ist. Der beste Weg ist. Daher befinden sie sich auf einer höheren Stufe als die drittklassigen Gottgeweihten, die weder über vollkommenes Wissen von den Schriften noch über festen Glauben verfügen. die aber aufgrund der Gemeinschaft mit Gott geweiht und aufgrund ihres einfachen Wesens dennoch versuchen, diesem Pfad zu folgen. Der drittklassige Gottgeweihte kann zu Fall kommen, doch wenn man zur zweiten Klasse gehört, kommt man nicht zu Fall. Für den erstklassigen Gottgeweihten besteht keine Möglichkeit, herunterzufallen. Auf dieser Stufe wird man mit Sicherheit Fortschritt machen und am Ende das Ziel erreichen. Was den drittklassigen Gottgeweihten betrifft, so glaubt er zwar, dass hingebungsvoller Dienst für Krishna sehr gut ist, hat jedoch noch kein ausreichendes Wissen über Krishna aus den Schriften wie dem Srimad Bhagavatam und der Bhagavad Gita. Manchmal neigen diese drittklassigen Gottgeweihten zu Karma Yoga oder Jnana Yoga und zuweilen sind sie verwehrt. Doch so wie die Infektion von Karma Yoga oder Jnana Yoga verflogen ist, werden sie zu zweitklassigen oder sogar erstklassigen Gottgeweihten. Glaube an Krishna wird ebenfalls in drei Stufen unterteilt und wird im Srimad Bhagavatam beschrieben. Erstklassige Anhaftung, zweitklassige Anhaftung und drittklassige Anhaftung werden ebenfalls in Srimad Bhagavatam im 11. Kanto erklärt. Diejenigen, die keinen Glauben haben, selbst nachdem sie von Krishna und der Vortrefflichkeit des hingebungsvollen Dienstes gehört haben und die alles nur für schöne Worte halten, finden diesen Pfad sehr schwierig, auch wenn sie angeblich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt sind. Für sie besteht sehr wenig Hoffnung, die Vollkommenheit zu erreichen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ihr seid genau zum letzten Satz der Erläuterung von dem Vers von heute gekommen. Also mal sehen, was dieser letzte Satz ist. Seid ihr bereit, Petro? Der letzte Satz der Erläuterung. Also ihr seid auf den letzten Satz genau eingetroffen. Folglich ist Glaube bei der Ausführung hingebungsvollen Dienstes sehr wichtig. Nochmal. Folglich ist Glaube bei der Ausführung hingebungsvollen Dienstes sehr wichtig. Jetzt möchte ich natürlich fragen, was ist der Text? Den werden wir jetzt geschwind noch einmal vorlesen. Ashradana Purusha Dharamasyasya Parantapa Aprabhyamang Nivartante Mrityusang Saravartmani. Diejenigen, die auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes ohne Glauben sind, können mich nicht erreichen, o Bezwinger der Feinde. Folglich kehren sie zum Pfad von Geburt und Tod in der materiellen Welt zurück. In seiner Erläuterung zu diesem Text beschreibt Srila Prabhupada seine praktische Erfahrung von seinem Predigen in der westlichen Welt. Und er spricht hiervon, dass es ihm praktisch bei seiner Missionsarbeit, so sagt er, vorgekommen ist, dass es Menschen gibt, denen es eigentlich an völliger Überzeugung und festem Glauben mangelt. Und dass es diesen Menschen, diesen Devotees, sehr schwer fällt, am Krishna-Bewusstsein festzuhalten. Hier jetzt der Satz, auf den ich mich anspreche. Wir haben bei der Ausübung unserer missionarischen Tätigkeiten die praktische Erfahrung gemacht. Das ist also nicht theoretisch, dass sich einige Menschen dem Krishna-Bewusstsein mit einem versteckten Motiv zuwenden. Sobald es ihnen wirtschaftlich ein wenig besser geht, geben sie den Vorgang auf und gehen wieder ihre alten Wege. In der im 9. Kapitel beschreibt Krishna sogar diese versteckten Motive. Da ist zum Beispiel jemand dabei, der zunächst einmal etwas Aufregendes erleben will. Es ist so, das Sanskrit sagt eigentlich jemand, der Leid lösen möchte. Nicht? Eines der größten Leiden des materiellen Lebens in der westlichen Welt ist Langeweile. Nichts los. No future. Keine Lust auf irgendwas. Und daraus dann die sich ergebenden Leiden der Missstimmung und so weiter und so fort. Also ich will das ruhig mal deswegen so sagen, es ist eigentlich im Krishna spricht von den Notleidenden und ich wage hier einmal eine dezente Interpretation, die ich so gesehen habe. Viele von diesen Notleidenden, es gibt welche, denen sicherlich, denen steht das Wasser bis hier, aber sehr oft ergibt sich das aus einer inneren Unruhe, die sie empfinden, weil sie so gelangweilt sind mit allem und überhaupt nicht irgendwo einen Sinn kennen und es ihnen an dem der Motivation finden. Also bleiben wir auf sicherem Boden, indem wir Krishnas Worte wiederholen, die Notleidenden. Dann gibt es diejenigen, die einfach nur neugierig sind. Schnupper, Schnupper, Schnupper. Nicht die, wollen wir mal sehen, was ist denn da los? Ich habe schon jemanden kennengelernt in dieser Hinsicht, der kam am Freitagabend zum Tempel in Köln und sagte, ich möchte mal in einer Sekte wohnen. Da habe ich gesagt, schade, dass Sie da am falschen Ort angelangt sind. Wir sind sowas nicht. Der war einfach neugierig gemacht worden durch Bunte oder Praline oder Einblick oder wie die Zeitungen immer heißen mögen. Dann gibt es als weitere Motivation diejenigen, Krishna, herzlich willkommen, diejenigen, die einfach ihre wirtschaftliche Situation aufbessern möchten. Ein schwaches Portemonnaie, was ein wenig Fluktuation braucht, nicht von Scheinen und so. Diese Menschen sind Menschen, die ein verstecktes Motiv haben, denn ihr Wissen, denn ihr Motiv ist nicht konform mit dem eines Wahrheitssuchenden, einen, der nach Weisheit oder nach Tattva sucht. Aus diesem Grunde ist ihr Motiv eher ein verstecktes, nicht? Sie bringen diese Sachen mit sich und für diese Menschen, so sagt Prabhupada, ist es doch sehr schwierig da zu bleiben auf dem spirituellen Pfad und es ist damit zu rechnen, dass sie sich nach einiger Zeit wieder vom spirituellen Weg abwenden. Einfach deswegen, weil ja, sie nicht ein spirituelles, auf der spirituellen Ebene sind. Sie haben materielle Motive. Es ist ganz, ganz wichtig, man kann niemals von der äußeren Tätigkeit allein einen Menschen beurteilen. Zum Beispiel gibt es zwei Menschen, die Bauchdecken aufschneiden. Den skrupellosen Mörder und den Chirurg. Der einzige, der Unterschied ist nicht in ihrer äußeren Tätigkeit zu sehen, sondern in der Motivation. Der skrupellose Mörder möchte jemanden umbringen und vielleicht die inneren Organe seines Opfers auf dem Schwarzmarkt verhökern, während der Chirurg jemanden retten möchte vor inneren Beschwerden oder Tumor und so weiter und so fort. An den äußeren Tätigkeiten allein kann man niemanden messen oder erkennen. Es liegt an der Motivation, mit denen er dieser Tätigkeiten nachgeht. Und jemand, der eines von diesen drei versteckten Motiven mit sich bringt, kann nicht als ein vollgültiger Gottgeweihter gelten, sondern als ein gelegentlicher Geist, Gast am spirituellen Firmament. Nun, was ist es, was unsere Motivation, um die es ja anscheinend hier geht, wie soll ich mich ausdrücken, prägt und formt? Das ist Shraddha. Shraddha ist etwas ganz Interessantes im Sanskrit. Shra heißt so viel wie Herz und Da heißt geben. Man gibt sein Herz in etwas. Shraddha ist etwas ziemlich Einmaliges, weil man nur ein Herz zu geben hat. Man hat nicht zwei oder drei oder vier, sondern eins. Man muss deswegen, wenn man echt, wenn man im spirituellen Leben echt sein will, sein Herz geben. Und was heißt das jetzt praktisch? Was ist die Definition von diesem Geben? Nun, das wird im Chaitanya Charitamrita gesagt. Das Geben des Herzens bedeutet ganz praktisch, im Verständnis verwurzelt zu sein, dass einfach nur durch diese eine Tätigkeit, nämlich hingebungsvollen Dienst, alle Belange erfüllt werden. Wir haben viele Belange. Wir wollen was essen. Wir wollen uns einkleiden. Wir brauchen ein Mindestmaß an Zuneigung von Menschen. Wenn uns das versagt ist, also ein Mindestmaß, dann ja, wird es uns ein bisschen einsam zumute und dann unter Umständen mulmig, bis wir, also das ist wichtig, Zuneigung. Wir brauchen ja Gesundheit zum Beispiel auch. Wir müssen in unserem Geist eine gewisse Inspiration finden. Nicht? Ein junger Devotee hat jetzt gerade die Schule gewechselt und wurde von den Lehrern gefragt, warum sie denn so ausgezeichnete Noten hat. In allen Fächern, das fällt also auf. Und die Antwort war, ich habe es bisher glücklicherweise geschafft, mich für alles zu interessieren. Glücklicherweise noch. Ihr wirft euch vielsagende Blicke zu, weil ihr wisst, wenn man kein Interesse hat an etwas, an so einem komischen Fach wie Mathe zum Beispiel, nicht, dann ist es eine Tortur, sich damit zu befassen, oder? Nicht? Das ist diese. Nun, mit dem Krishna-Bewusstsein müssen wir das Herz in die Tiefe, also es gibt viele, viele Belange, die wir haben. Im materiellen Leben läuft man all diesen materiellen Belangen entweder einzeln nach oder denkt, indem ich ja ein guter Deutscher bin und meine Steuern bezahlen, sorgt Deutschland für mich und so weiter. Ich glaube, das gibt es heute nicht mehr, aber es gab es mal solche Leute. Im spirituellen Leben versucht man sein Herz einfach an diese Wurzel, an dieses Mula, dieses Wurzelverständnis leben. Einfach, indem ich mich Krishna hingebe. Hingebe heißt, ich tue das, was Krishnas Plan entspricht. Dadurch werden alle meine Belange erfüllt. Das ist an und für sich ein ziemlich großes Maß an Vertrauen. Ich denke persönlich, dass dieses Vertrauen sehr hart getestet wird im spirituellen Leben. Schaut euch mal so einen Anfangs-Devotee an. Ich möchte euch den mal aus der Sicht eines Predigers schildern. Nicht? Der kommt hin zum Krishna-Bewusstsein und sagt, und dann kommen die Eltern und sagen, du, aber wie ist es mit der Ausbildung und der Krankenversicherung und der Rentenversicherung und der Unfallversicherung und der Magenversicherung und der Herzversicherung und der Nierenversicherung und der Kreislaufversicherung und der Lebensversicherung? Und der junge Devotee sagt, kein Problem, Mami und Papi, Krishna sorgt für mich. Ne? Wart ihr nicht auch mal alle so, ihr jungen und gealterten Devotees? Das ist wie ein Vaishnava, wie ein Devotee da rangeht. So. Krishna sorgt für mich, wie es hier im Chaitanya Charitamrita beschrieben wird. Einfach dadurch, dass man sich Krishna hingibt, sind alle Belange erfüllt. Nun, ich möchte gleich hierzu etwas sagen, bevor die Blicke meiner Zuhörer unruhig werden. Es ist sehr zu überlegen, inwieweit ein Devotee, wie soll ich mich ausdrücken, ob das nun tatsächlich Vertrauen für alle bedeutet. Nicht? Wir hören weiter, wenn wir im Krishna-Bewusstsein sind, ja, wenn wir als Grihastha im Grihastha-Ashram leben und einer Tätigkeit nachgehen, ein Vana, dann erst können wir erwarten, dass Krishna für uns sorgt. Wir müssen also in ein Arrangement hineintreten, in eine Struktur, durch die Krishna sorgt. Diese Struktur, diese Vana-Ashram-Struktur, so erfahren wir es Krishna-Struktur, wie er die Gesellschaft organisiert. Das ist noch so ein gewisses, ich glaube, dieser Zusatz ist sehr, sehr wichtig. Festes Vertrauen bedeutet also nicht unbedingt, dass wir auch im Grihastha-Leben oder in unserem späteren Leben uns einfach hinsetzen und nichts unternehmen. Aber das Vertrauen, was wir haben, sagen wir mal, sollte immer so definiert werden und wir können unseren spirituellen Fortschritt dafür daran messen, ob das geht, also dieses Vertrauen bei uns. Einmal wurde Srivas Thakur, ein Haushälter, gefragt: Oh Srivas, du musst mal ein bisschen die religiöse Ader zurück schrauben. Du musst jetzt mal unbedingt ein bisschen, you know, in den wirtschaftlichen Kategorien denken. Und Srivas Thakur sagte: Nein, Krishna sorgt für mich. Er hatte einen großen Haushalt, mehrere Söhne, Töchter, ein richtiges Joint Family drumherum. Das heißt, dass auch die Hunde und Katzen im Hause von Srivas Thakur Krishna bewusst waren, weil er so für sie sorgte. Es war ein ganzer Haushalt. Nicht? Und er sagte: Nein, eigentlich nicht nötig. Lord Chaitanya sorgt für uns. Und dann sagt er: Wenn wir einen Tag mal nichts bekommen, werden wir fasten und die heiligen Namen chanten und das als die Barmherzigkeit Mahaprabhus sehen. Wenn wir den zweiten Tag nichts bekommen, werden wir den heiligen Namen chanten und fasten und das als Chaitanya Mahaprabhus Barmherzigkeit sehen. Und wenn wir den dritten Tag nichts bekommen, dann gehe ich mit meiner ganzen Familie zum Ganges und ertrink mich. Bums. Dafür wollte er sagen: Ich kriege immer was. Das ist unmöglich, dass der Herr seine Devotees sterben lässt. Nicht? So, trotzdem hören wir, dass Srivas Thakur auch etwas, ich weiß gar nicht genau, wie das bei ihm war, aber das war ein Grihastha und er wird irgendetwas getan haben zum Lebensunterhalt. Doch dieses Vertrauen Krishna sorgt für alle meine Belange. Das ist der Grundstock des Vertrauens im Krishna-Bewusstsein. Dahin müssen wir kommen. Das ist das Fundament, auf dem Vertrauen da ist. Nun, am Anfang des Krishna-bewussten Lebens ist das Vertrauen sehr, sehr groß. Das lässt sich auch psychologisch erklären. Ich war heute gestern in der evangelischen Mission. Das sind so, von da werden die Missionare in die Welt geschickt, um die Frohbotschaft zu verkünden. Die Frohbotschaft des Christentums. Und die sagten mir: Ja, wenn Leute neu dazukommen zum Christentum, dann sind sie immer 120% oder 150%. Weil, versteht ihr, die haben etwas gefunden und die wollen jetzt und müssen sich in ihrem Leben völlig vornehmen, dass das ist die Wahrheit. Die begeben sich da völlig drin rein und sind jetzt noch 100%iger als die Alten. Konvertiten, die müssen sich da, das ist ja neu für die. Die begeben sich da so rein. Das sagen auch viele Inder über uns, wenn sie uns sehen. Ja, die Hare Krishna Leute sind 100, 200%, nicht? Die waschen sich vor jedem Essen und nach jedem Essen 10-mal die Hände und die rühren nichts an, nicht mal Obst, das sie nicht Krishna geopfert haben und so weiter. Sie sind total erstaunt. Die gehen da ganz anders mit um. Also ich will jetzt mal dazu sagen, zwischen Hinduismus und Krishna-Bewusstsein war immer ein Riesenunterschied, also das ist nicht. Aber es fällt auf. Nun, am Ende des spirituellen Weges ist das Vertrauen auch sehr groß, weil man Krishna gesehen hat. Krishna wird am Ende eines Tages beim Chanten erscheinen, tips, 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 auf der Schulter und sagen, ich bin so. Er wird plötzlich bei uns sein. Was sagst du nun, lieber? Gut. Das ist die Situation. Aber in der Mitte, da weht eine steife Brise. Sind wir ja in Hamburg, da darf man das schon mal sagen. Da weht eine steife Brise. Da wird es einem kühl. Da muss man irgendwie was tun, um das Vertrauen und den Glauben lebendig zu erhalten. Was seht ihr in eurem Leben als Möglichkeiten an, um das Vertrauen lebendig zu behalten, um es vibrieren zu machen, um es zu, wie soll ich mich ausdrücken, ihm einen Zaubertrank zu geben, auf dass er ordentlich läuft. Was macht ihr? Denn ich glaube, ihr alle wisst, wovon ich spreche, oder? Am Anfang glühend, am Ende sind wir noch nicht, aber können uns gut vorstellen, dass es dann sehr, sehr ekstatisch sein muss. Und in der Mitte die Krise. Oder die Krisen. Boris, was empfiehlst du? Viel Gemeinschaft pflegen einfach. Was passiert dann? Man wird enthusiastisch. Ein bisschen enthusiastisch schon, oder? Na, so kann man das nicht sagen, dass du dich enthusiastisch. Nach dem Ferienlager in Dol warst du. Hast du auch eine Ausstrahlung für 10 Meter gehabt? Weißt du, wie wir den Regenbogen versucht haben zu fangen? Ja. Prabhupads Bücher lesen. Predigen. Das stärkt dein Vertrauen?
Ja.
Wie?
Da irgendwie ist Krishna gegenwärtig.
Irgendwie ist Krishna gegenwärtig.
Geben.
Geben. Was passiert dann?
Ja, dann merkt man, dass der Austausch mit Krishna da ist. Dann ist Krishna da und
ja,
ist das Vertrauen da.
Wenn man mal etwas gibt zu Krishna, dann geschieht ein Austausch im Bhakti. Was machen wir noch mit das Vertrauen?
Entsagung.
Um das zu stärken. Entsagung? Wie das? Wie wirkt das?
Dann bekommt man einen höheren Geschmack anschließend.
Ja, stimmt. Wenn man sich so die Zunge belegt mit Sinnbefriedigung, dass sie einen gelben Pelz entwickelt, nicht, dann kann man nicht mehr den Nektar kosten. Regina? Sich jemanden anvertrauen und offenbaren. Dann kriegt man Vertrauen. Ja.
Natürlich muss man das so brauchen, dass man vertraut hat.
Ja, ja. Ja. Wie denn? Dann predigt die Person zu einem, vermutlich, oder?
Ja.
Und dann so, ja. Ja. Ja, schön. Naja. Wollen wir jetzt nicht wiederholen. Vielen Dank, Niraj. Wir kommen zu Lectures. Ja, noch? Jai Gopabu.
Über seine sogenannten routinemäßigen Handlungs- von Aktivitäten eine spezielle persönliche Neigung, Krishna gegenüber zu kultivieren.
Ja, einfach aus der Routine raus und eine bestimmte Neigung Krishna gegenüber zu kultivieren. Das gibt einem Vertrauen, weil wahrscheinlich etwas dann zurückkommt, so in der.
Du musst deine persönliche Neigung langsam, die muss herauskommen.
Ja, genau, ja, so, ich verstehe, yes. Die individuelle Neigung muss rauskommen.
Mancher kocht, mancher singt.
Ja, ja.
Mehr kultivieren.
Ja, toll, ja. Schön, danke, ja.
Ich versuche dann immer, wenn das so low ist, Vertrauen, was ja. Wir machen im Krishna-Bewusstsein, was mir Spaß macht.
Ja.
Und ich dann auch wieder leichter an das kommen kann, zum Beispiel Japa chanten, muss man ja jeden Tag.
Ja.
Und wenn ich dann erstmal irgendwas mache, mal eine halbe Stunde lesen, das macht mir mehr Spaß.
Ja.
Ne? Und dann habe ich leichter
Zugang dann, ja. Du wärmst dich sozusagen erstmal auf mit Dingen, die dir Spaß machen und kommst dann dahin, ja. Das macht Vertrauen, ja.
Irgendwie
nice
Service auch für andere Devotees.
Ja, nice Service auch für andere Devotees, ja.
Danke, danke,
Schei. Du willst uns ansteuern für morgen. Morgen ist der Welterleuchtungstag, ihr wisst bestimmt schon. Da wird die Welt erleuchtet.
Da ist Krishna einfach
da. Ja? Wie erfährst du das? Mach uns ein bisschen Mut. Wir sind noch hier die Anfänger. Und
ja, Krishna ist einfach gegenwärtig. Man merkt einfach, man hat damit nichts zu tun. Man hat das total früher. Oder auch nicht. Ne? Also man muss einfach mit der Überseele Kontakt haben, um dem so etwas tun zu können.
Ja.
Krishna hilft
zu
sehr.
Ja, Krishna hilft einfach sehr. Das gibt ein großes Vertrauen. Ja. Gut, danke. Habt euch sehr schön an dieser Vorlesung beteiligt. Also die Hamburger Inspirationsrunde KJ, würde ich sagen. Es heißt, dass es im spirituellen Leben vier Arten von Vertrauen gibt. Nicht im spirituellen Leben, im Leben vier Arten von Vertrauen. Wir müssen zunächst einmal verstehen, wenn wir uns diesem so schwierigen Thema Vertrauen zuwenden, dass das Lebewesen ursprünglich immer von Vertrauen, was heißt ursprünglich, dass das Lebewesen immer von Vertrauen erfüllt sein muss. Das ist die Natur. Das geht nicht. Prabhupada sagte einmal, du kannst nicht mal einen Schritt vor den anderen setzen, wenn du nicht das Vertrauen hast, dass der Boden dich hält. Nicht? Wir haben das gemerkt, als wir die Karuna Bhavan ausgearbeitet hatten, da kam so, weiß ich noch bis zum heutigen Tag, da waren wir dann oben und da ist dann ein Devotee losgegangen, auf dem, also, wie sagt man, ersten. Und was ist dieses hier? Ist es das Dachgeschoss oder wie? Auf der Decke, von oben auf der Decke. Wie würde man das? Im ersten Stock vielleicht? Im Dachgeschoss, ja. Und ich ging mit dem und ich sagte, du geh lieber nicht weiter, ich traue der Sache hier nicht. Und er ging weiter und schupp, saß er unten auf seinem allerwertesten. Was machst du? Habe ich dir doch so gesagt. Wir müssen die Decke rausmachen. Wir müssen eine neue Decke reinziehen. Ne? Ich hatte kein Vertrauen zu gehen und bin auch nicht weitergegangen, aber er hatte Vertrauen und in diesem Fall ist es eben. Haben wir deswegen auch die neue Decke eingesehen. Seien wir ihm dankbar für diese Inspiration. Also du brauchst dieses grundsätzliche Vertrauen, auch im weltlichen Leben, um dich überhaupt zu bewegen. Auch in Beziehungen hat man zum Beispiel Vertrauen. Wenn ich diese Person heirate, werde ich einigermaßen erträglicheres Leben führen, als ohne diese Person. Oder grundsätzliches Vertrauen, was wir haben. Da gibt es, glaube ich, viele, viele Beispiele. Nun, dieses Vertrauen kann sich in vier Sparten sozusagen aufteilen, von denen nur eine spirituell ist und transzendental. Das erste ist Vertrauen in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Da denkt man sehr oft, wenn ich einfach nur so meine Grundbedürfnisse erzeuge, Essen habe, Fernsehen vielleicht, bisschen was zu trinken, nicht? Und genügend Heizung für den Winter, dann geht's mir gut. Das ist, viele Menschen haben dieses Vertrauen. Und aus diesem Vertrauen heraus leben sie ihr Leben. Dann gibt es solche, die in der Erscheinungsweise der Leidenschaft sind. Man muss doch was tun, was einen so richtig, was einem so richtig auf den Leib zugeschnitten ist. Nicht? Ich einfach nur immer beschäftigt bin. Diese Leute, die sehen es als eine Art Verlust an, wenn sie mal nicht beschäftigt sind, richtig. Die sind immer aktiv. Die aktive Holikas, nicht? Die haben dieses Vertrauen in der Erscheinung, oder aktiv und besonders viel Geschlechtspartner haben, nicht? Oder viel von dieser Tätigkeit machen. Das ist absolut wichtig, sagen sie. Das sind mehr die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Dann gibt es die Vertrauen in der Erscheinungsweise der Tugend. Und schließlich Nirguna Sattva, das heißt Shraddha, Nirguna Shraddha, das heißt Vertrauen, das nicht mehr in diesen, von diesen Erscheinungsweisen getan ist. In diesem Vertrauen nur kann man wirklich ruhen im Krishna-Bewusstsein, dass man weiß, wenn ich einfach Krishna diene, dann wird mein Leben schon glücklich sein. Manchmal überkommt in unserem Vertrauen plötzlich uns die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Oh, ich muss doch hier einfach nur so ein spirituelles Leben führen. Ich meine, ich muss hier ein bisschen absehen. Versteht ihr? Dann kommen so Einbrüche und wir denken nicht mehr, dass das Höchste ist oder dass überhaupt anstrebenswert ist, auf eine Weise so unser Leben zu führen, und sind ganz und so weiter und so fort. Wenn dieses Vertrauen da ist in Krishna, dass Krishna überall gegenwärtig ist, dann offenbart sich auch Krishna von überall her. Yomang Pashyati Sarvas Savatra habe ich mir als ein Schlucker aufgeschrieben. Das ist im 6. Kapitel, Text 30, wo gesagt wird, wie jemand durch diese Augen dieses Shraddhas tatsächlich Krishna überall auch wahrnehmen kann. Stellt euch das mal vor. Hier. Yomang Pashyati Sarvata Sarvam Chamayi Pashyati Tasyaham Na Pranashyami Sa Chame Na Pranashyati. Jemand, der mich überall sieht und alles in mir sieht, ist niemals von mir getrennt und ich bin niemals von ihm getrennt. Auf dieser Stufe, jenseits noch von Selbstverwirklichung, sagt Prabhupada, wird der Gottgeweihte mit Krishna in dem Sinne eins, dass Krishna alles für den Gottgeweihten wird und dass der Gottgeweihte von Liebe zu Krishna erfüllt wird. Dann besteht zwischen dem Herrn und dem Gottgeweihten eine enge Beziehung, eins sein sogar. Wenn das Lebewesen diese Stufe erreicht, geht seine Individualität nicht verloren und die Persönlichkeit Gottes entschwindet niemals seiner Sicht. Mit Krishna zu verschmelzen wäre spirituelle Vernichtung. Ein Gottgeweihter nimmt ein solches Risiko nicht auf sich. Nicht? Aber auf dieser Stufe entzieht sich Sri Krishna niemals der Sicht des Gottgeweihten. Ebenso wie der Gottgeweihte den Herrn niemals seinem Blick entschwinden lässt. Das ist dieses Vertrauen, Krishna in allem zu sehen, überall zu sehen, alles als Arrangierung Krishnas zu verstehen, einfach von Krishna gelenkt, geleitet und geführt zu werden. Nicht? Dann sind wir immer mit Krishna zusammen und überhaupt niemals von ihm getrennt. Durch dieses Vertrauen letztendlich wird Krishna angezogen und wird den Devoti niemals auf diese Art und Weise vergessen. Solch ein Vertrauen ist selbst da, im Augenblicke des Todes oder in schwierigen Situationen. Das Beispiel ist Parikshit Maharaj, der verflucht wurde, von einer Schlange gebissen zu werden. Aber Parikshit Maharaj hatte so ein Vertrauen in Krishna und Krishnas Gegenwart, dass er selbst dann nicht seine Übersicht verlor. Stellt euch mal vor, wir würden dich, Marisha, das ist, glaube ich, du bist Sita, du bist Marisha, ja. Marisha, wir würden dich jetzt nehmen, keine Angst, nur mal zum Vorstellen. Wir würden hier einen Raum finden, unser Ajaya ist, du bist, glaube ich, Biologe, Biologielehrer oder Chemie, der hätte eine tolle Kobra aus dem Hagenbecks Tierpark. Die hat er für morgen vorgesehen für den Biologieunterricht, wo er die Wirkung auf Gift und Gift auf den Fußboden zeigen will. Und wir tun dich in das Zimmer mit der Kobra rein. Was meinst du, was du für eine aufregende Zeit verbringen würdest? Man würde ständig an diese Kobra denken. Und wann die wohl mich in mein zartes Handoberfläche hineinbeißt, nicht? Oder und so weiter und so fort. Das war die Situation von Parikshit. Der war verflucht von einem Schlangenbiss zu sterben. Wir waren einmal in Varshana. Im November waren wir in Varshana und ich hatte einen Britsch-Basi Freund, der hat einen Jeep, nicht? Und der hat uns mit dem Jeep überall hingegurkt, also richtig hingegurkt, mit 100, also mit 180, nicht so wirklich, nur mit, ich fahre ja so schnell, du weißt, mit den Tempos, nicht? Und mit dem Jeep werden sogar die Tempos noch überholt, nicht? Und der fuhr also von hinten auf den Hügel von Varshana hoch, und da lagen überall schöne Kobras, die sich sonnten. Und er dröhnt, und die da haben ihn hinterher geflogen, die Kobra. Und er dröhnt, nicht? Und dann kam Wasserbüffel, dröhnt, huch, dann spritzte der weg. Ja. Also gar nicht zimperlich. Ja, nicht? Und ich dachte, oh no, diese Kobra. Und die ganze Zeit dachte ich, als ich dann auf dem Hügel war, also wenn die Kobras, jetzt sind so viele gewesen, wenn die jetzt hier hochkommen, wo ich so in Ruhe meine Runden versuche zu chanten, und war so richtig im, chantete die Kobra-Mantra, nicht? Also, Hare Krishna. Und das war eine, ich habe mich dann erinnern müssen an Parikshit Maharaj, der tatsächlich, dem war das vorherbestimmt. Aber er hatte so ein Vertrauen in Krishna. Er hat Krishna überall gesehen. Wo war denn noch ein Grund zur Furcht? Super, ne? Prahlad auch. Der wurde sogar in eine Kobra-Grube geschmissen. Hat aber nur gechantet. Und die Kobras regelten sich um ihn und hörten ihn zu. Na sowas. So weiter. Wer mit diesem Vertrauen ausgestattet ist, ist mit Krishna total verbunden und Krishna beschützt einen solchen Devoti ständig, ohne dass er Angst haben muss. Auch vor Gefahren, Unfall und so weiter und so fort. Es ist wichtig, dieses Vertrauen in Krishna zu entwickeln, denn dann offenbart sich Krishna einem solchen Devoti einfach, weil er sieht, dieser Devoti hat ja nirgendwo anders Zuflucht gesucht als eben bei mir. Und es ist wichtig, dass wir unser Vertrauen auf diese Stufe hinaufbringen. Heute Morgen haben wir schon darüber gesprochen, Heute Abend sprechen wir wieder darüber. Vielleicht werden wir auch morgen früh wieder darüber sprechen. Man weiß ja nie bei solchen Vorlesungen. Vertrauen ist so wichtig in unserem spirituellen Leben. Es ist am Anfang, in der Mitte und auch am Ende da, in einem erfolgreichen spirituellen Leben. Krishna tut die Devotees ganz und gar nach diesem Vertrauen bemessen. Die Rasamrita Sindhu wird das sehr klar erarbeitet von Rupa Goswami, dass man Devotees an dem Maß ihres Vertrauens beurteilen kann. Der erstklassige Devotee hat Vertrauen in Sri Krishna und kennt auch die Schriften. Der zweite klassige Devotee, Madhyam Adhikari, macht die Schriften nicht so gut kennen, aber also der zweiklassige Devotee mag die Schriften nicht so gut kennen, aber er hat trotzdem festes Vertrauen. Und der drittklassige Devotee kennt die Schriften nicht gut und hat auch kein festes Vertrauen. Er hat vielleicht eher versteckte Motive, die ihn bringen. So, ihr lieben Devotees, lasst uns dieses Vertrauen immer wieder pflegen. Das ist der, manchmal denken, nicht denken, das habe ich noch nie gehört, aber es heißt ja am Anfang Adon und Doshadatatas und dann sucht man die Gemeinschaft von Devotees auf. Aber das heißt nicht, dass man sich mit diesem Vertrauen nur am Anfang beschäftigt und dann hat man es. Es gibt erst eine Stufe nicht, aber wenn man ganz fest und stetig ist, dann wird das Vertrauen einen nicht mehr verlassen. Nicht? Bis dahin muss man immer wieder einen Vertrauenscheck machen und sehen, wie man das Vertrauen stärkt, kräftigt, nährt und speist und versorgt. Und es gibt viele Verben für das. Gut, habt ihr hierzu irgendwelche Fragen?
Zu dem Begriff Hingabe, also Vertrauen heißt so, dass ich die überzeugen, wenn ich mich Krishna hingebe, dann wird Krishna mich sorgen. Also der Begriff Hingabe, ich habe viel darüber nachgedacht in letzter Zeit, ist ja nicht nur eben einfach Krishna zu dienen. Das sind ja einige sechs Bereiche. Die ersten beiden sind, dass man eben Dinge tut oder Dinge unterlässt. Nicht verhindern. Aber dann heißt es eben auch, eigentlich heißt es Hingabe zu verstehen, dass Krishna der ist, der Handel, den Krishna nicht unterstützen. Ne? So eben, weil es dieser Punkt, dass man auch in der richtigen Haltung Krishna dient, ist das zu verstehen, ich bin nicht der Handel, ich bin nicht einfach der Weg. Weil es ist dann wichtig, dafür ist Krishna nicht mal erhält. Die werden sich jetzt
eine Hingabe besteht aus sechs einzelnen Dingen. Alles anzunehmen, was förderlich ist für Krishnas Dienst, alles abzulehnen, was hinderlich ist für Krishnas Dienst, das feste Vertrauen, dass Krishna einen beschützen wird. Krishna einen halten wird. Sorgen wird, ja, dann, dass man stets demütig und bescheiden ist. Das ist auch, hängt auch mit Hingabe zusammen. Das ist mit Hingabe gemeint. So, diese Dinge müssen wir nach und nach entwickeln. Das heißt, dass Mahaprabhu gekommen ist, um das zu lehren. Ich habe einmal ein Seminar gegeben, Sharanagati, hieß das Seminar, und wir haben auch ein Newsletter rausgegeben, der heißt Sharanagati, und ein Auto, das heißt auch Sharanagati, alles heißt Sharanagati. Weil man, das ist, was man entwickeln muss in diesem Leben. Vielleicht wird Bhakti Devi einen Kuchen entwickeln, ein Sharanagati-Kuchen, das wäre doch was. Den Hingabekuchen. Aber der ist nicht, dass der so schrecklich schmeckt, sondern also ich finde immer was soll ich so verdrücken. Schachanaga, die Kuchen. Das wäre doch toll.
Oder ich möchte mal umgehend fragen, wenn ich jetzt zwar Krishna diene, aber ich habe eben nicht die Demut, ich habe nicht dieses
Hingabe, das will ich will dir das beantworten, mein Junge, ich will dir das beantworten. Ja. In Rupa Goswami sagt, es muss der Intent, die Absicht da sein, Krishna zu erfreuen. Das muss da sein bei Hingabe. Und er gibt das Beispiel, dass viele, die auch Dämonen haben Krishna gedient. Wisst ihr das? Krishna wollte kämpfen, konnte das nicht in der spirituellen Welt und hat es deswegen in der materiellen Welt gehabt. Und da haben die Dämonen mit ihm gekämpft. Die haben ihn total gedient damit. Jai und Vijay und wurden ja richtig Dämonen, Hiranyakashipu und so weiter, und haben Krishna somit gedient. Aber weil ihre Absicht nicht war, Krishna zu erfreuen, deswegen können wir es überhaupt nicht als Bhakti ansehen, was sie getan haben. Die Absicht ist ganz wichtig.
Das heißt, selbst wenn man die Hingabe noch nicht richtig entwickelt ist, zum Beispiel den Wunsch dazu, wird Krishna nicht trotzdem.
Oh ja, Krishna ist bekannt, der sieht über die alle Unvollkommenheiten hinweg. Kennen Sie den Raghunandan Thakur? Den kleinen Raghunandan, der war der Sohn von Mukunda. Mukunda Datta war ein Doktor, ein Arzt und musste einmal irgendwo hin, außerhalb der Stadt und sagte seinem Sohn, also ich kann die Noon Offering, die Mittagsopferung nicht machen. Bitte mach du es. Raghunandan brachte denn das Plate, ich glaube es war schon vorgekocht, hin zum Altar und konnte nicht diese Mantren, die man chanten muss, Idam, Asanam und so weiter, und sagte einfach nur, komm, setz dich. Der Devi blieb natürlich stehen. Raghunandan wurde verzweifelt. Komm, was ist? Gut gekocht. Ist. Der Dedike kam nicht. Da wurde der Raghunandan dann schließlich verzweifelt. Es! Es! Krishna wurde das schwitzig und dann ist er vom Altar runter und hat sich hingesetzt und gegessen. Na bitte, sagt er. Nicht so verheiratet. Also nicht. So, und der aß alles auf und kam am Nachmittag der Vater zurück und wollte Maha essen. Nicht? Wo ist denn Maha? Hast du geopfert? Ja, sagte Raghunandan. Wo ist Maha? Der Krishna hat heute alles aufgegessen. Schatz, sagte er. Er dachte natürlich, der Sohn hat das ganze Maha genascht. Nicht? Klar. Und war sehr, wie soll ich mich ausdrücken, sehr konsterniert, aber er dachte sich, er ist doch sonst ein braver Junge. Er wird doch nicht jetzt hier so rumschwindeln, so einen religiösen Schwindel machen. Das geht doch nicht. Und er hatte beschlossen, ihn dann zu prüfen und ihm noch ein nächsten Mal die gleiche Aufgabe zu setzen. Oh, ich muss morgen auch aus dem Dorf hier. Könntest du nochmal das übernehmen? Ja, sagte Raghunandan. Und es heißt denn das? Raghunandan wieder opferte und sich das gleiche nochmal wiederholte. Krishna wollte zuerst nicht vom Altar runter. Ne? Und Raghunandan, so ein kleiner Junge, war völlig verzweifelt. Was ist, du wirst verhungern? Du musst doch was essen heute. Jetzt ess doch. Bitte. Mach es nicht so schwierig. Ess. Nicht? Und Krishna setzte sich dann wieder hin und aß von der Liebe und Hingabe von Raghunandan bewegt. Und das heißt, dass in dem Augenblick sah er, wie Mukunda hinter der Säule hervorlugte und das erspähte. Und er hat Krishna, sofort ist er fast eingefroren und ist so geblieben, wie er war. Und es gibt so ein Lied, was jährlich gesungen wird. Sagt der Komponist, dieser Deti, ich glaube ein Gopal Deti, ist immer noch zu sehen an diesem Tag, wie er einen Ladu, einen halb angebissenen Ladu hat und dann so stehen bleibt. Das kann man noch sehen. Krishna schaut wirklich die Mut seines Devotees an. Nicht so sehr, wie perfekt er ist in der detaillierten Ausführung.
Frage zu Vertrauen. Wenn ich jetzt gleich in mein Auto steige und losfahre und habe einen Unfall, heißt das, dass ich kein Vertrauen hätte?
Du hast einen Unfall. Heißt das, dass du kein Vertrauen ins Auto fahren?
Wenn ich mich voll auf Krishna verlasse, beschützt mich ja Krishna. Das heißt, wenn ich gleich einen Unfall habe, dann hat er mich entweder nicht beschützt oder ich habe nicht genug Vertrauen.
Krishna lässt sich nie in die Karten schauen. Da gibt es diese Geschichte von Govinda Ghosh, wo wir jetzt schon mal bei Geschichten sind. Ne? Govinda Ghosh war ein großer Devotee von Krishna und verlor trotzdem erst seinen Sohn, dann seine junge Frau, sie war erst 24 Jahre alt, ein bildschönes Geschöpf, ein sehr nicer Devotee. Und Govinda Ghosh war dann so böse auf den Deti, auf Krishna. Ich glaube Gopinath, dass er sich einfach ins Bett legte und fastete und nichts mehr kochte. Das macht man, wenn man in Indien nicht mehr weiter kann, dann legt man sich ins Bett und bleibt im Bett und fastet. Das ist also, es gibt richtig in der indischen Zivilisation, bei Königen, Königinnen haben extra einen Trauerraum. Die ziehen sich dann Trauerkleidung an und gehen dann in den Trauerraum und trauern und trauern und trauern, weinen und liegen auf dem Boden und trauern bis zum es geht nicht mehr. Und trauern einfach. Nicht? So, Govinda Ghosh hat einfach getrauert und hat gefastet und hat dem Deti nichts gegeben. Und schließlich erschien Gopinath Govinda Ghosh im Traum und sagte, Govinda, ich bin hungrig. Ach, du bist hungrig. Warum hast du denn nicht meine Frau beschützt? Ich soll immer für dich und du, wenn ich dich mal brauche, nie. Typisch. Nicht? Und so weiter. Und er war wirklich, und am vierten Tag erschien wieder Gopinath im Traum und sagte, Govinda, ich bin jetzt echt hungrig. Ach, du kriegst nichts. Du hast meine Frau und mein Sohn dafür gerafft. Aber Govinda, ich bin doch ein Teil der Familie. Bist du auch, aber du erfüllst nicht deine Pflichten. Govinda war happy. Govinda war. Doch, sagte Gopinath. Du musst verstehen, das war deren vorbestimmtes Ende. Aber wenn du der Teil der Familie bist, sagte Gopinath, was denn, wenn ich vor dir sterbe? Ich werde wahrscheinlich nicht vor dir sterben. Jetzt habe ich mich versprochen. Das ist jetzt sehr wichtig, das Detail. Jetzt habe ich es auch. Im Traum sagte Gopinath, ich bin doch wie der Sohn der Familie. Krishna, ach, schön, dich zu sehen. Herzlich willkommen. Kommt die Jugend jetzt. Ich bin der Sohn der Familie, sagte Gopinath. Ja, sagte Govinda. Bist du wirklich der Sohn? Ja, du musst mich speisen, du bist wie mein Vater, sagte Gopinath. Wenn du wirklich dich als mein Sohn hältst, was ist, wenn ich sterbe? Ja, sagte Gopinath. Ja, antworte, sagte Govinda Ghosh. Wirst du dann meine Shraddha-Zeremonie machen? Shraddha heißt, dass der Sohn, der älteste Sohn, der macht dann so die Sterberituale. Kein Problem, sagte Gopinath. Ehrenwort. Ja, sagte Govinda Ghosh. Ja, also dann duschte er sich, kochte, also kleidete sich mit frischen Kleidern an, kochte für Gopinath. Und dann starb er eines Tages. Also ganz normal, Govinda Ghosh. Vorher hatte er aber bekannt gegeben im Dorf, Gopinath wird meine Shraddha-Zeremonie machen. Er hat mir das Wort gegeben. Da soll er sich jetzt nicht raus entbinden aus diesem Wort. Und zu der gleichen Zeit erschien dann Gopinath dem Head Pujari in einem anderen Tempel und sagte, ich muss die Shraddha-Zeremonie für Govinda Ghosh machen. Nach 3 Tagen soll ich ganz in Schwarz eingekleidet werden. Ganz in Schwarz. Und dann will ich zum Yagyakund hin, dann werfe ich das Grain das Getreide in das Yagya hinein. Und dann werde ich die Mantra chanten, die der älteste Sohn chantet. Und das ganze Dorf kam für diesen Anlass. Ein Deity, der die Shraddha, das haben wir ja noch bisher noch gar nicht gehört. Das haben wir noch nicht gehört. Und kam. Und die sahen, Gopinath war in Schwarz eingekleidet, stand da, chantete die Mantren, wobei ihm eine große Träne aus den Augen lief, vor Traurigkeit über Govinda Ghosh zu verbleiben, und spitz das Getreide in das Feuer herein. Gibt es auch ein Lied drüber. Wird alles gesagt. Auf alles gibt es ein Lied. Nicht? Und, ja. So, du kannst Krishna nicht so in so ein Schema reinpressen, wie dich Krishna beschützt. Vielleicht beschützt dich Krishna vor dem falschen Stolz, ein guter Fahrer zu sein. Ist auch möglich, Rainer. Soll man auch nicht. Da kriegen die Mädels Angst, dass sie gegen die Laternenpfahl bumsen. Keine Angst, ich glaube, es wird nicht passieren. Rainer ist ein sehr guter Fahrer. Ich habe auch schon mit Rainer Berlin ergründet. Hin und her, kreuz und vor, zurück und alles. So, ja. Ja. Wie Krishna uns beschützt, das weiß man manchmal nicht. Manchmal ist es auch so, dass Krishnas Schutz ganz anders aussieht, als wir uns das vorstellen. Wir von was ganz anderem beschützt werden. Nicht? Du kennst bestimmt das Beispiel von dem König, der sich in den Finger säbelte. Nicht? Und dann sein Minister sagte, das ist Krishnas Mercy. Wie heißt du eigentlich nochmal? Katja, ne?
Ja. Ich habe, glaube ich, auch so ein Syndrom. Ich würde gerne wissen, was so mein Lernprozess ist. Das sind zwei Begebenheiten, die eigentlich so ziemlich so der gleiche Ablauf ist. Das kann ich schon sehen, aber nicht genau, was jetzt wirklich, ob das richtig ist oder so. Und darum wollte ich dir mal erzählen. Also ich habe immer eigentlich, seitdem ich beim Krishna-Bewusstsein bin, immer mehr so Angriffe bekommen, dass ich in der Sekte bin. Und jetzt speziell auch dadurch, dass ich mich getrennt habe von Puff, das war hier.
Ja.
Und er wollte mir die Kinder wegnehmen. Und dann war auch so eine Zeit, wo das so ganz arg war, wo er ganz böse Briefe ans Gericht geschrieben hat. Und wo ich schon dachte, oh, irgendwie, wenn jetzt die Verhandlung ist, kann ich überhaupt nichts machen, kann gar nichts sagen. So mich auch nicht wehren dagegen.
Aha.
Und dann hatte ich das auch, dass ich so gedacht habe, ja, Krishna, also du bist ja echt ein Ungott, ne? Weil wenn mir die Kinder weggenommen werden alle, das halte ich nicht auf und dann kann ich auch nicht weitermachen im Krishna-Bewusstsein, dann kann ich gar nichts mehr machen.
Mhm.
Und dann war das so, dass eigentlich in dem Moment, dass ich bin schon hingegangen nach Altona und das sollte schon stattfinden und mit einmal sagt mein Anwalt, der Richter ist krank geworden. Und ich bin den ganzen Rückweg, habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Und es war dann alles, die Ferien waren dazwischen und ganz lange Zeit, dass es überhaupt wieder stattfinden konnte. Und dann wusste ich mit einmal, also irgendwie muss das Krishnas Arrangierung gewesen sein.
Ja.
Und jetzt vor kurzer Zeit war nochmal sowas mit den Lehrern in der Schule, dass die dann auch irgendwie, weil das Jugendamt da angerufen hatte und ja, ich wäre bei den Hare Krishnas und dann haben die mich da alle verhört und so, dann ging das da wieder so hoch her. Und dann war wieder die gleiche Situation, wo ich so aus dem Trotz hatte, eigentlich noch wie so ein alter Christ, wo ich gedacht habe, gut, dann kannst du mich doch jetzt dafür. Und ich habe das zwar alles weitergemacht, aber ich habe genau gewusst, wenn das jetzt so weitergeht, das halte ich gar nicht aus.
Ja.
Und dann ist wieder sowas passiert. Dann ist jemand vom Jugendamt gekommen mit einmal und der hat die dann alles fertig gemacht.
Dann bin ich die Lehre.
Ich habe auch gesagt, dass ich bei den Haaren Krishnas bin und ihn hat das nicht gestört. Ne?
Ja.
Und da habe ich dann immer so gesehen, immer so Situationen, in die ich komme, wo ich erst so ein Unglück so empfinde.
Ja, ja.
Und dann in dem Unglück mit einmal so wird die ganze Situation innen drin gechanged zum Glück noch. Ne?
Ja, so ein ja, ja.
Und ich denke mir, das könnte vielleicht sein, weil ich ja genauso wieder mit der Situation umgegangen bin wie vorher, dass ich vielleicht noch irgendwas anders machen soll.
Ich würde einfach nach all diesen Hinweisen, die du bekommen hast, ein bisschen mehr Vertrauen in Krishna und Krishnas Führung kriegen. Meistens sind wir nur so ein bisschen entfernt vom Vertrauen. Wir können ja sagen, oh ja, Krishna, du hast jetzt so viele Mal schon mich beschützt. Du wirst auch dieses Mal bestimmte es in meinem Interesse tun oder du wirst schon wissen. Aber manchmal ist dieser kleine Weg zum Vertrauen scheinbar von undurchdringbaren Stahlmauern, die sind fast dazwischen, sodass wir nicht dahin uns durchraffen können. Kennt ihr das? Es wäre eigentlich so leicht manchmal, einfach in Krishna zu vertrauen. Aber wir denken einfach nicht an Krishna. Und deswegen möchte ich dir drei Meditation vorschlagen am Tag, die dir helfen können, täglich ein bisschen an Krishna zu denken. Ich würde mir das aufschreiben auf einen Zettel oder so. Hier kommt unser dynamisches Kind. Hi Krishna. Herzlich willkommen. Du kannst ja zuerst denken, dir die Frage stellen, an wen denke ich? Nicht einfach mal stehen bleiben während des Tages und zu üben, an wen denke ich? Denkst du da auch an Krishna? Meistens kommt es dann, oh, ich denke an eine Menge Sachen. Und wen oder was denke ich? Ich denke an eine Menge Sachen. Aber ich würde ganz gerne jetzt mal an Krishna zwischendurch denken. Oder nimmst dir vielleicht ein Buch zwischendurch auf. Oder singst mal kurz ein Hare Krishna Mantra und so weiter. Das zweite ist, für wen tue ich denn das, was ich mache? Und die dritte Frage, die du dir stellen kannst, ist, von wem bin ich eigentlich abhängig? Und wenn du das übst, täglich so ein bisschen, dich da einfach mal so eine Schweigeminute, kennt ihr das? Manchmal machen das friedliebende Menschen, die tun einfach mal so eine Schweigeminute für den Frieden am Tag einrichten. Nicht so, das hilft ihnen unglaublich, so ein bisschen friedlicher zu werden und auch den Frieden zu leben in ihrem Leben. So denke ich, können wir auch so eine kleine Checkminute einsetzen, nicht, wo wir uns so ein bisschen abchecken. Kling, 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 kling. Nicht? Wie bei der Eisenbahn. Bei der Eisenbahn, das weiß ich als Eisenbahner, als Eisenbahnsprössling. Da, bevor die losfahren, kommt der Mann da, besonders in Indien sieht man das, so ein Dhoti und ein alter Knabe, und der klopft das so ab und hört dann am Klang der Räder, ob die auch festgeschraubt sind richtig. Weil das wird zu peinlich, wenn die Räder plötzlich wegrollen und man da einfach auf dem Eisenbahnbauch landet. Das ist schon vorgekommen in Indien. Kling, 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 kling. Musst du auch mal dich abkloppen, ob du richtig verbunden bist am Tag, Katscha. Kling, kling, ping, ping. Kling, kling, ping, ping. Nicht? Und das kannst du durch diese drei Fragen. An wen oder was denke ich denn? Musste man denken. Für wen tue ich denn das hier, was ich jetzt mache? Und von wem bin ich eigentlich abhängig? Das wird ein Wunder, wenn du einfach mal so bling, bling, bling dich ab. Und dann manchmal hört es dann sich hohl an. Hohl. Ups, sorry. Lass mal jetzt ein bisschen voller mal werden wieder, nicht? Und dann wieder kling, kling, kling. Hohl. Sorry. Terror. Schrecklich peinlich. Nicht? Und so weiter. Und wenn du dann in diesem so Krishna-Bewusstsein bist, dann wird es viel leichter möglich sein für dein spirituelles Leben. Außerdem musst du manchmal die Wellenlänge wechseln während des Tages. Wir sind meistens auf der WHFM-Sender total eingeschossen oder eingetuned. Wir sind da so eingestimmt. WHFM heißt übersetzt What's in for me. WH für What's und FM ist for me. What's in for me? Nicht? Und wir müssen manchmal, das hören wir den ganzen Tag leider, diese unanspruchsvollen Songs da von diesem Wellensender, die spielen meistens Er liebt dich nicht. Oder sie spielen auch solche Lieder wie das schaffst du nicht. Du siehst ganz gut in den Augen anderen aus, du siehst ganz schlecht in den Augen anderen aus, du siehst ganz gut in den Augen. Also meistens Wiederholung der alten Songs, sehr, sehr einzeilige Lieder sind es meistens. What's in for me? Aber da gibt es eine andere Sendung, die EFK. Everything for Krishna. Nicht? Das ist der andere Sender. Ist meistens gleich daneben. Wir müssen nur ein bisschen darüber schalten. Würde ich auch empfehlen. Die VHMFM. What's in for me? Also sehr beliebte Radiosendung, aber sehr unanspruchsvoll. Direkt anspruchslos, könnte man sogar sagen, wenn man das immer mit dem Hammer auf den Kopf, auf den Nagelkopf treffen will. Hier. Nee, achte doch mal drauf, was so läuft in deinem Brain so während des Tages. Und manchmal ist es einfach peinlich. Da muss man einfach schnell den Krishna-Sender kriegen. Und dann hast du, wenn du diese beiden Dinge tust, das heißt, versuchst dich an Krishna zu erinnern während des Tages und zweitens also ein bisschen dich an Krishna zu, ja, diesen Sender zu wählen. Eigentlich ist es der gleiche Punkt. Dann wirst du besser umgehen können mit Situationen und nicht so leicht also so beunruhigt reagieren, wenn etwas nicht so geht. Sehr oft sind es gerade Tests, die das Leben so interessant machen. Bei uns passiert das laufend. Ich bin in einer Sache bin ich total trainiert. Wenn wir Seele verlieren, dann Alle anderen werden immer total nervös und ich bleibe so ruhig, weil ich weiß, dass wir finden schon einen neuen Saal. Hast du bestimmt schon gemerkt, nicht? Also wenn, ja, jetzt hatten wir wieder einen Saal in Karlsruhe verloren. Und sagt, na und, jetzt rufen wir den an, da soll sich ein bisschen bemühen, wir finden schon einen. Wenn da 40 Leute eingeladen sind, dann das wird schon werden. Krishna will ja, dass gepredigt wird. Ich weiß, in Karlsruhe hatten wir mal auf der letzten Tour Rinke, Nation zu nicht Karlsruhe, Stuttgart, hatten wir was verloren, alle Frivolis waren nicht, wir alle, die haben uns den Saal gekündigt und haben dann ihr altes Schimpfwort-Vokabular nochmal herbeizitiert, nicht? Aber das war ganz klar, Krishna will, dass die Programme gemacht werden, da wird uns schon noch was geben und dann ein bisschen später hat das Theater am Baden, ein absolut schnuckeliges Theater, wo unser schönstes Programm war, einfach gesagt, natürlich, wir warten nur auf so ein interessantes Programm. Warum fragen Sie denn überhaupt Hare Krishna? Gut, nicht? Und, aber es sind andere Bereiche, wo man vielleicht noch nicht so Expert ist und wo man in gewisser Weise einfach sich trainieren muss. Nicht? Vielleicht ist jetzt, wo jetzt, wenn jetzt mit den Kindern was ist, weißt du jetzt schon Bescheid, nachdem du das zweimal so, das ist ja, muss ja traumatisch sein, wenn man das so erlebt. Also ich will das jetzt nicht so theoretisch sagen. Ich glaube, da bist du, aber wenn jetzt vielleicht was anderes geschieht, willst du vielleicht nochmal das Gleichgewicht verlieren.
Ich habe mir eigentlich in der Situation immer so Willen, statt ich noch Krishna bewusst, also wenn überhaupt schon was da ist,
aber
dass ich halt noch
Krishna siehst du? Ja, siehst du, Krishna hat dich nicht enttäuscht. Ist ja fast ein Wunder. Krishna. Ja, das schaffst du schon. Gut. Morgen ist der Welterleuchtungstag, das wollte ich noch sagen. Morgen werden wir unser Bestes geben.
Ja. Inspiration. Ich habe das heute immer gesagt zu neuen Büchern. Morgen ist eine Welterleuchtungstag inzwischen gehört. Die fanden das total gut.
Ja, ja.
Nee, noch nicht gehört, aber.
Ja. Ich würde auch sagen, einfach sagen, heute ist der Welterleuchtungstag. Ich bin hier und mache mit. Wir haben hier diese Bücher und werden das hier zur Bewusstseinsmachung überall verteilen. Und wenn das funktioniert, kann man ja durchaus wieder eine Welterleuchtungstag.
Das ist ja jeder Tag Welterleuchtungstag.
Ja, ja. Kommt drauf an, ob man es erleuchten will, ne? Also heute werden wir mit großen Fantasien einschlafen von Leuten, die uns die Bücher abnehmen und uns mit einem Goldregen verschwinden lassen aus der Was meint ihr, Marisha und Sita? Das wäre doch mal was. Morgen vielleicht mal probieren. Einfach mal sehen, was passiert. Rainer.
Ja, wir haben schon mit Büchern eingetragen.
Habt ihr euch schon? Oh ja, du führst die Bhakti, die Töchter-Bhakti-Gruppe an. Kann ich bei dir auch noch mitkommen, um ein bisschen Zuversicht zu kriegen? Morgen ist der Welterleuchtungstag. Oh, Krishna. Morgen müssen wir uns hingeben. Keine Frage mehr von hoher Philosophie. Morgen wird in die Praxis. Wie viel hast du dir vorgenommen? Ja? Einfach mal so viel wie möglich, ne? Boris ist auch schon enthusiastisch, habe ich gehört. Guru Bhavani hat gesagt, dass ungefähr, ich weiß nicht, wann ich nochmal das so, vielleicht schneide ich jetzt auf, aber 50 Freunde Krishnas nach Heidelberg kommen, in ihrer wärmsten Winterkleidung. Manche haben sich extra für den Welterleuchtungstag ein neues Jackett gekauft. Und dann wird erleuchtet. Gut. dann denke ich, haben wir alles besprochen. Ich wünsche euch alles Gute, auch um dieses Vertrauen zu gewinnen. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr den Text noch einmal vertiefen möchtet für eure eigene Lektüre, wir haben aus dem 9. Kapitel Text 3 gelesen heute. Sila Prabhupada ki Jai, Sisi Goni Dai ki Jai.